Hallo Paula.
Hi Daniel.
Hallo liebe Zuhörerin.
Und hallo liebe Zuhörer.
Herzlich willkommen zum Spätfilm.
Kino in deinem Gehörgang.
Also jetzt noch.
In eurem Gehörgang.
Neulich hast du noch gemeint, das sagst du nicht mehr.
Sag ich auch nicht mehr.
Achso, okay. jetzt muss der Evernote erstmal bei mir starten. Tum, tum, tum. Man muss die Notiz wechseln. Hallo Janine. Besprechen wollte. Aber zuerst haben wir Feedback bekommen. Zur letzten Folge, da haben wir nämlich über Pulp Fiction gesprochen und der Christian von der Second Unit hat sich in unseren Kommentaren gemeldet und hat sich bedankt, dass er dabei sein durfte und irgendwie auch noch ein tolles Video hinterlassen und so Sachen.
Ich muss mich bedanken, dass er dabei war und auch danke an alle anderen.
Ja, es war cool.
Weil das hast du ja schon gesagt, aber ich habe es tatsächlich jetzt erstmal angehört. Mhm. Und ich danke auch dir für die tolle Arbeit und das Zusammenschnipseln. Ach. Die Idee und alles.
Ist doch alles.
Das ist echt eine total interessante Folge. Auch wenn viele das Gleiche sagen über Pulp Fiction, aber das liegt dann wohl eher am Film. Hm. Nee, ist wirklich total gut geworden. Gefällt mir ganz toll.
Okay. Gefallen hat's auch dem Dennis. Den kenne ich schon von Letterboxd, aber ich glaube, im Blog hat er sich noch nie gemeldet.
Entschuldigung.
Dem hat auch Pulp Fiction gefallen, so rum. Nämlich er sagte, nach der Sichtung dieses Films hätte er das Kino damals, als er ihn zum ersten Mal gesehen hat, mit anderen Augen gesehen. Und er freut sich auch schon auf Jackie Brown, denn der nimmt in seiner persönlichen Tarantino-Rangliste den ersten Platz ein.
Tatsächlich. Mhm. Das ist ja mal so ein Tarantino-Film, der nicht so brutal ist, ne?
Ja. Genau.
Also angenehm anzuschauen.
Das ist lustig. Ich bereite ja schon die Folge vor, wobei ich immer noch nicht ganz sicher bin, wann sie denn erscheinen wird. Mhm. Aber es ist ungefähr in jedem zweiten Text, es steht, it's Tarantinos most mature film up to date. Erwachsenster. Mhm. Mature. Weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und der Familienpapa hat sich wieder gemeldet. Sehr schön. Er hat irgendwie einen riesenlangen Kommentar hinterlassen, warum er Pulp Fiction scheiße findet. Oh. Und am nächsten Tag dann noch ein Kommentar. Aber ich habe ihn nochmal gesehen, so schlecht ist er doch gar nicht.
Der Kommentar jetzt? Oder
Pulp Fiction. jedenfalls, er ist auch Tarantino allgemein kritisiert, aber ich habe so einen Punkt mal herausgegriffen, den ich hier vortragen möchte, denn der mich auch so persönlich betroffen macht, damit zu Stellung nehmen. Und zwar schreibt er, die Geschichte mit mir, also zitiert uns, die Geschichte mit, oder mich zitiert die Geschichte mit Via Wallace und dann stellt sich am Ende heraus, dass alles nur gelogen ist, ist auch ein Indiz dafür, dass nichts eine Wahrheit ist. Hä? Das ist halt einfach, da hat halt einfach jemand gelogen aus Jux. Ich verstehe echt nicht, wieso gerade bei diesem Film so große Fässer aufgemacht werden, wenn es ans Interpretieren geht und in jedes noch so banale Fitzelchen, was reingelesen werden muss. Wieso macht man das dann nicht auch beispielsweise bei Jurassic Park? Da könnte man ja auch die Dino-Kacke als Allegorie auf die postmoderne Gesellschaft sehen. Oder als zynischen Kommentar von Spielberg auf hier etwas Beliebiges einfügen, beispielsweise Politik. Oder man könnte die Roboter aus Transformers als Kritik am überemotionalen Menschen betrachten, der sich zu oft von seinen Affekten leiten lässt, etc. Macht aber keiner. Und gehen würde das freilich, wenn der Wille da ist. Wieso also hier? Wieso in einem Film, in dem dumme Gangster über Burger und Fußmassagen quasseln? Nur weil er in ein paar Aspekten vor 20 Jahren mal etwas Neues gemacht hat. Blade Runner und Apocalypse Now sind beispielsweise noch viel älter und haben nichts Neues gemacht, aber funktionieren als Filme trotzdem auf jedem Level besser. Also Blade Runner und Apocalypse Now haben sehr viel Neues gemacht und sind tolle Filme. Wobei auch nicht Blade Runner auf jedem Level funktioniert. Da könnt ihr euch gerne unsere Folge zu Blade Runner anhören. Aber mich trifft es schon, dieser Vorwurf, weil ich hatte mal damals mit Arne auch im Followbury diese Folge zu La Grande Bellezza aufgenommen, wo Arne diesen schönen, ging es halt auch irgendwie um Filmkritik, und Arne hat diesen schönen Begriff das prätentiöse Sprachgewichse geprägt, und ich bin da durchaus in der letzten Folge so reingefallen, und das ist etwas, was ich verachte. Und der Punkt, warum mir das ist so, mir fällt es immer besonders schwer, die Filme zu besprechen, die ich am meisten liebe, weil ich dann immer alles, was ich irgendwie in meinem Kopf habe, versuche, in diese Besprechung reinzubringen und die Punkte nicht richtig machen kann und dann halt sowas Halbseidens rauskommt, was dann halt am Ende sich nur noch wie prätentiöses Sprachgewichs anhört. Aber ich glaube eben, also man kann in Pulp Fiction durchaus, vielleicht habe ich da auch in dem einen oder anderen Punkt übertrieben, aber man kann durchaus eben dieses postmoderne Kino mit diesen Werten da hinaus lesen. Der Punkt ist, es ist eben nicht willkürlich. Man kann nicht alles in jedes rein interpretieren. Man kann auch aus Jurassic Park sehr viel herauslesen. Das ist nämlich so, der Begriff gefällt mir sehr gut. Du sagst oft irgendwie, gerade benutzt den Begriff negativ so, wenn irgendwie ein Film nicht so dolle war, sagst du, ja, da konnte man jetzt irgendwie nicht so viel rausholen. Mhm. Natürlich kann man alles in alles interpretieren, aber wenn ich was interpretiere, dann hat das schon irgendwie oder sollte Hand und Fuß haben. Also zum Beispiel Jurassic Park hat halt kein Thema, irgendwie postmodernes Thema, sondern Jurassic Park hat halt Fortschritts- und Wissenschaftskritik als Thema. Und wenn man, das wird halt im Film immer wieder thematisiert. Und entsprechend könnte man natürlich sich auch dann unter diesem Aspekt fragen, ob dieser Haufen Dino-Kacke da eine Bedeutung hat. Ich glaube, er hat eine Bedeutung, aber eine sehr viel einfache, nämlich, dass sich hier Eddie Sattler nicht zu schade ist, auch ein bisschen ins Eingemachte zu gehen. Genau, in der Scheiße zu stecken, dass sie halt eben eine Frau ist, die anpackt. So, das ist eher so die Bedeutung. So würde ich es interpretieren. Das ist ja jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, dass zum Beispiel in Pulp Fiction diese christlichen Themen auftauchen, zum Beispiel mit dem Zitat und mit dem Bibelzitat und mit Jules, der versucht, halt da seinem Schicksal zu entkommen, und das Gleiche macht auch Butch. Und von daher ist es aufgrund dieser Tatsache eben nicht so fernliegend, da vielleicht postmoderne Themen herauszuarbeiten. Trotzdem, möglicherweise habe ich da übertrieben beim letzten Mal. Ich habe ja, ich betone es ja auch das ein oder andere Mal, unter anderem Philosophie studiert, und den Philosoph, einer der beiden Philosophen, die mich am meisten geprägt haben, ist Nelson Goodman. Und dessen Ästhetik habe ich mich sehr viel mit beschäftigt. Die Sprachen der Kunst ist das entscheidende Buch. Und der hat da so einen Ansatz, also jede Interpretation ist eine Bezugnahme, sage ich mal, und eine bestimmte Bezugnahme, nämlich eine Exemplifikation nach Nelson Goodman. Und da sagt er halt, ein Symbol, ein Kunstwerk muss etwas besitzen und darauf Bezug nehmen, um etwas zu exemplifizieren. Das heißt, zum Beispiel sein Beispiel.
Ein Kunstwerk muss etwas besitzen.
Und und darauf Bezug nehmen, um es zu exemplifizieren. Beispielsweise sagt er, jedes Gemälde hat ein bestimmtes Gewicht, aber darauf nimmt es keinen Bezug, und deswegen spielt das Gewicht eines Gemäldes in der Regel keine Rolle bei seiner Interpretation. Sondern jedes Gemälde hat eine, ja, auch eine bestimmte, hat, was weiß ich, verschiedene Farben, und auf die werden eben in quasi als Status des Gemäldes Bezug genommen, und deswegen spielen die halt eine gewisse Rolle. Und dann kannst du eben diese Bezugnahmen buchstäblich machen. Das heißt, du guckst dir erstmal an, was steckt in dem Film. Wir haben hier Gangster, die reden über Burger und Fußmassagen und so. Und dann hast du genauso, das ist das, was der Film uns zeigt. Aber du kannst es eben auch im nächsten Schritt dann metaphorisch machen und dir überlegen, für was steht denn dieser Gangster und diese Unterhaltung und so weiter. Und da ist eben aber dieser Punkt, dass das nicht willkürlich ist und nicht willkürlich sein darf, sondern eben auch das Symbol eben Eigenschaften besitzen muss, die dir diese Schlussfolgerungen nahelegen. Das heißt eben, wenn halt in Pulp Fiction Bibelzitate und Aussteigergeschichten erzählt werden, dann kann ich da eine Erlöser-Interpretation, Erlöser-Metapher reinlesen, aber da Vergleichbares nicht in Jurassic Park der Fall ist, ist das halt wahrscheinlich in dem Fall eher unangebracht. Habe ich das jetzt so halbwegs verdeutlichen können?
Ja, sicher.
Ja, sicher, okay. Mhm. Naja, also darauf wollte ich nur eingehen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das geklungen hat. Und ich habe mir mehr dabei gedacht, als ich da geredet habe, aber meine Liebe zu dem Film hat mich weggerissen. Und
das kann ich jetzt aber auch nicht bestätigen.
Ich habe es mir ja auch nochmal angehört.
Du hast ja nichts gesagt, was so wie unplausibel wäre.
Ja, also was er halt sagt, so warum soll denn eben jetzt dieses die Fußmassage, warum ich da so viel hineinlese, das habe ich jetzt eben gerade versucht, einfach zu erläutern. Aber
ja, das habe ich schon verstanden. Yeah.
Apropos, meine Liebe zu dem Film, ich habe noch mal Glück gehabt. Pulp Fiction war vor dieser Besprechung auf Platz 8 unserer Charts und blieb es auch nach dieser Besprechung.
Nach der zweiten.
Genau, nach der zweiten Besprechung ist er wieder auf Platz 8 unserer Charts gelandet. Gelandet bin ich auch, und zwar in der Second Unit, und habe dort mal wieder über Harry Potter, nämlich den zweiten Film, sprechen dürfen. Und das könnt ihr euch da entsprechend anhören. Du hast schon getan. Kannst du es denen ans Herz legen? Ich klinge sehr metallern, aber dafür haben wir uns jetzt noch eine dicke Internetleitung gekauft, damit das in Zukunft nicht mehr passiert.
Ja, es war wirklich ein bisschen schade. Also Christian hat sich nochmal davor gestanden vor die Folge und hat sich dafür entschuldigt, dass du so schlecht klingst. Und dann fängt es so an und ich dachte, was hat er denn so schlimm? Ist gar nicht, aber dann kommt es leider sehr häufig, aber zum Glück nicht bei jedem deine Redebeiträge vor, dass du dann sowieso ganz verzerrt.
Na, so typische Skype-Artefakte.
Ja, naja. Aber inhaltlich ist die Folge total spitze.
Oh, danke. Mhm. Schmier mir mal nicht so viel Honig ums Maul, sondern stell mir mal lieber eine Frage, denn wir sind immer noch bei unseren 36 Fragen, um uns ineinander zu verlieben, bei Frage 19.
Bei Frage 19 sind wir erst sicher?
Ja. Das ist das vierte Mal, dass wir uns damit beschäftigen.
Genau. Wenn du erführest, dass du in einem bestimmten Jahr plötzlich sterben würdest, würdest du irgendwas an deiner Lebensart ändern?
Also quasi, wenn ich dieses Jahr wüsste, ich sterbe dieses Jahr, würde ich...
In one year, nicht in irgendeinem Jahr, sondern in einem Jahr. Entschuldigung.
Ach so, jetzt verstehe ich. Also wenn ich wüsste, von heute in einem Jahr... Oh Mann, das ist natürlich schwierig, weil so diese, ich mache Weltreise und hast du nicht gesehen, ist halt schwierig, da ich ja Familie habe und da in einer gewissen Verantwortung bin. Ich habe mal gehört über, ist es Anthony Burgess, oder? Der Autor von A Clockwork Orange, den muss man kurz googeln. Anthony Burgess, genau. Er hat die Romanvorlage zum berühmten Film von Kubrick, A Clockwork Orange, geschrieben. Und zwar hat er das gemacht, als er nämlich Krebs diagnostiziert bekommen hat. Habe ich mal gehört. Ich hoffe, es stimmt auch so. Und auch eben, er hätte nur noch ein Jahr oder so zu leben. Und er war vorher Lehrer und hat seinen Lehrerjob hingeschmissen und hat angefangen zu schreiben und hat einen Roman nach dem anderen geschrieben. Und wie es der Zufall so wollte, hat er seine Krebskrankheit überstanden und hat noch ganz viele Bücher geschrieben und wurde erfolgreicher Schriftsteller. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ich glaube, das wollte ich dann auch so machen.
Als auch schreiben?
Ich würde mich hinsetzen und ganz viel schreiben und hoffen, dass ich Erfolg habe und doch nicht sterbe.
Wonach errechnet sich eigentlich die Höhe der Halbwaisenrente? Wird die jetzt nicht zufällig am Einkommen des Verstorbenen berechnet?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.
Weil sonst hätte ich jetzt gedacht, eine gute Antwort wäre irgendwie mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und entsprechend den Job schmeißen. Ja, aber wenn es dazu beiträgt, dass dann in der Zukunft, die ich da nicht mehr habe, ja, die Hinterbliebenen irgendwie weniger Geld kriegen, also irgendwie, ja, das wäre, glaube ich, schlecht.
Ja, sag ich dir, das ist das Problem dadurch, dass du so in Verantwortung stehst. Aber sag du mir mal, das ist die Frage, so ähnlich hatten wir die schon mal. Was bedeutet Freundschaft für dich?
Ja, und das so in der hatten wir schon.
Ich glaube, was ist dir am wichtigsten an einer Freundschaft oder sag mir mal. Ja, was bedeutet Freundschaft für dich?
Eine Person oder Freundschaft bedeutet, sich irgendwie sicher zu fühlen. Und zwar sicher in Bezug darauf, dass man nicht alleine auf der Welt ist, dass man jemanden hat, mit dem man reden kann. Und das ist die Hauptsache, dass man jemanden hat, dass ich habe jemanden, der mich mag, obwohl er mich kennt.
Ja, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Du bist mit der nächsten Frage dran.
Welche Rollen spielen Liebe und
Anziehung? Sowas, oder?
Affection. In deinem Leben, ja.
Ja, Gott sei Dank, eine sehr große.
Also Attraktion ist es dann.
Sowas, ja. Nicht?
Gut. Eine große Rolle? Ja, nee, nicht
Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay. Also ist halt Gott sei Dank eine sehr große.
Blöde Frage.
Was ist denn das?
Überhaupt keine.
Alternate.
Ja, das war dann auch die letzte Frage.
Es kann ja sein, dass du irgendwie...
Zum Liebe ist mir doch scheißegal.
Das so stimmt es ja, die Frage zum Verlieben. Oh, genau. Was ist denn das? Alternate sharing, something you consider a positive characteristic of your partner. Share a total of 5 items. Ich raff die Frage nicht.
Alternate sharing.
Verändere. Alternative. Ich raff's nicht. Ich nehme die 23.
Ja, ich lass
ausfallen. Wie eng und warm ist deine Beziehung zu deiner Familie? Glaubst du, dass deine Kindheit glücklicher war als die anderer Menschen? Das ist ja eine blöde Frage.
Ja, total.
Machen wir den ersten Teil. Wie eng ist deine Beziehung zu deiner Familie?
Dafür, ich finde den zweiten Teil besser.
Okay, dann beantworte den zweiten. Glaubst du, dass deine Kindheit glücklicher war als die von anderen Menschen?
Ja, ganz bestimmt. Ich bin nicht im Krieg aufgewachsen.
Okay. Gut, dass wir darüber gehen. Und dann du noch einmal.
Was hältst du von deiner Beziehung zu deiner Mutter?
Ja, ich bin halt das jüngste Kind, ihr jüngstes Kind. Und obwohl ich jetzt schon Mitte 30 bin, bin ich halt immer noch ihr jüngstes Kind. Und jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, werde ich immer noch gefragt, ob ich auch meinen Schlüssel habe. Und von daher ist das ein bisschen klischeeträchtig, aber so ganz okay. Also, Nerven, ist wie bei allen, oder?
Deine Mutter hört die Folge vielleicht an.
Nein, macht sie nicht. Ich hab's ihr schon mal erklärt und sie hört die Folge nicht. Das war jetzt zu kompliziert.
Komm, sag's nochmal, sag was ganz Einfaches, Unverbindliches meinetwegen.
Nein, ich wollte ja sagen, also die Beziehung zu meiner Mutter ist wie bei jedem, glaube ich, halt die Beziehung zu deiner Mutter entsprechend nicht hundertprozentig easy und we are best friends, aber ich mag meine Mutter sehr und wir haben eine sehr gute Beziehung und ich besuche sie gerne alle paar Wochen mal. Ich habe jetzt gesehen, dass ich hier
du
was
vergessen
habe. Du
hättest sagen müssen, meine Mutter ist die Beste der Welt.
Ja, meine Mutter ist, na, ja, meine Mutter ist gut.
Deine Mutter ist die beste Mutter der Welt.
Oh, Paula findet meine Mutter die Beste der Welt. Das muss ich ihr jetzt vorspielen. Hier, sag mal, ich muss mal kurz darüber, weil ich nur Unterlagen vergessen habe. Ah, nee, Quatsch, das habe ich hier.
Aber du kannst trotzdem rübergehen und mir die Taschentücher mitbringen.
Gut, dann erzähl du mal, was der Horror-Oktober ist.
Und der Horror... Nee, jetzt geh vielleicht doch lieber ich und du erzählst mir. Also der Horror-Oktober, das ist ein lustiges Wortspiel aus Oktober und Horror. Und Daniel benutzt es nicht als einziger, nicht als einziger Podcaster, um eine neue Filmreihe zu bezeichnen. Eine nicht schon mal da gewesen, sondern... eine für dieses Jahr neue. Und zwar steht der Oktober vor der Tür und im Oktober wird Daniel ganz viele Horrorfilme anschauen und dann eine Audio-Rezension dazu verfassen und irgendwie ins Internet stellen.
Und zwar werden wir im Halloween-Special über Alien sprechen. Und
Moment mal, ich habe gerade den Horror-Oktober erklärt und jetzt kommst du mit dem Halloween-Special.
Ja, alle Filme, die ich im Horror-Oktober bespreche, hängen thematisch mit Alien zusammen.
Ach.
So. Und das Ganze wird in so Kurzrezensionen ausfallen, wie ich es schon beim Flobbery gemacht habe, was auch so ein lustiges Kofferwort ist. Jedenfalls, ja, es werden so Kurzfolgen werden und es hat halt irgendwie alles zu tun. Wenn ihr die Folge hier erscheint, werdet ihr nicht mehr abstimmen können, aber bis kurz vor dieser Folge habt ihr noch abstimmen können, welche Filme ich denn bespreche.
Heinz Rührmann.
Wie wird denn da geschrieben?
Ja, ohne R.
Da kommen wir gleich zu, jedenfalls. Vorher kommen wir noch zu den Rettern von New York. Das ist, um es nochmal zu erklären, ein Romanfragment, das der kleine Daniel im ungefähr zarten Alter von 11 Jahren geschrieben hat, in dem er sich noch nicht zu schade war, Sexismus und Rassismus ganz tief in dieses Werk zu packen und mit übelsten A-Team und ein Colt für alle Fälle Tropes zu vermengen. Wahrscheinlich das stammt alles daher. Und das haben wir jetzt in Etappen gelesen und nähern uns langsam dem Ende dieses Fragments. Ich lese heute wieder einen kurzen Abschnitt daraus. Zuletzt waren sie im
Tzatziki.
Genau, im chinesischen Restaurant Tzatziki, wo irgendwie als Batman verkleidete Halotris reinkamen und das Restaurant auseinandernahmen und sie haben dann ihre Karte dort hinterlassen.
Also nicht sie, sondern die Retter von New York.
Die Retter von New York, genau. Ein paar Tage später. Geh doch mal jemand ans Telefon! Hier Stand, Bonnie Stand, am anderen Ende der Leitung. Können Sie mir Mistel Heavens geben? Ja, gerne. John! John! Ja, ich komm ja schon. Wieder am Telefon. Mistel Heavens, ich habe es mir überlegt. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte? Er weiß sofort, was Sache ist anscheinend.
Wegen des griechischen Akzents.
Es sind immer drei. Manchmal hinterlassen sie eine Nachricht vom Lamm. Wieder für Vieh geschrieben. Er wendet sich an irgendjemanden. Befrag mal den Computer.
Ja, da ist auch so ein Hacker-Typ dabei. Julian vielleicht, oder?
Verdächtigung, Erpressung, Körperverletzung, Mord. Die Akte ist unendlich. Aber man konnte ihm... Was? Irgendwie... Achso, Nachricht von Lamm. Also dem Typen haben sie jetzt gesucht.
Gegoogelt.
Jetzt verstehen. Ja, wahrscheinlich. Nee, die... Hier Polizeiakten haben sie offensichtlich. Die Akte ist unendlich, aber man konnte ihm nie etwas beweisen. Wir übernehmen den Fall. Am Abend vor dem Haus von Michael Linsett.
Das heißt, sie haben jetzt zwei verschiedene Fälle.
Nee, ich glaube, den ersten, der ist irgendwie zu Ende gegangen, aber wir haben es nicht so gerafft.
Ah, doch, die haben diesen Professor gefangen.
Nee, den haben sie befreit.
Befreit, richtig. So gut.
Okay, also am Abend vor dem Haus von Michael Linsett. Ich weiß nicht, wie jetzt Michael Linsett ist, vielleicht der Lamb. Sam? Anyway. Hier Action Man an Zentrale. In der Zentrale ist alles okay. Hier Zauberer, auch alles okay. Und bei Hamburger, alles okay. Action Man fängt an. Ihr könnt alles auf dem Bildschirm sehen. Und Julian klettert mit Hilfe eines Enterhakens, eines Enterhaken-ähnlichen Gegenstands über die Mauer. Ich bin jetzt drüben. Schalte die Kamera an deinem Gürtel ein. Okay, ich laufe über die Wiese. Bin schon auf der Terrasse. Was ist das? Eine Alarmanlage. Die Wachen mit Bluthunden. John, Hilfe! Julian? Julian? Er meldet sich nicht. Harry, wie konnte das passieren? Die Alarmanlage war ein Nickelprodukt. Also radargesichert. Ich habe vergessen, Codes einzugeben. Jeder kann mal einen Fehler machen. Aber dieser Fehler hängt wohl möglich. Aber von diesem Fehler hängt wohl möglich Julians Leben ab. Also setzt du dich jetzt an deinen Schreibtisch und arbeitest so lange, bis du irgendeine Lösung findest.
Am Schreibtisch soll er Julian retten.
Julian retten, genau. Hier, Harry, dein Essen. Danke, Bonnie. Sie darf wieder nur das Essen bringen. Was machst du da? Ich denke nach. Und was malst du? Eine Idee. Was für eine Idee? Ein super Auto. Ein schwarzer Trans Am. Woher das wohl kommen mag? Oh ja, es wird jetzt auch gleich ausgesprochen hier. Du hast wohl zu viel Knight Rider geguckt. Ach, lass mich doch in Ruhe. Oh, wie es weitergeht. Und damit endet dann auch beim nächsten Mal schon dieses Romanfragment.
Das könntest du fortführen, wenn du in einem Jahr sterben müsstest.
Genau, diesen Glanzroman. Ja, ich dachte ja, also wir werden jetzt irgendwie nochmal in einer Folge das Ende vorlesen und dann nochmal uns quasi überlegen, wie wir diesen Roman zu einem runden Ende bringen. Das war, dachte ich mir. Du und ich.
Hausaufgaben.
Aber jetzt noch nicht, also erst in Zukunft. Wir können jetzt eher mal anfangen, oder?
Womit?
Ja, mit der Besprechung des Films.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falsch, ganz falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut so?
Bisschen mehr Tempo.
Bitte.
Momentchen, bitte. Starten Sie.
Gut?
Ja.
Bitte.
Dankeschön. Starten Sie.
Bitteschön.
Dankeschön. Sie müssen sich ja vorstellen, ich wäre ein junger Mann. Nicht so leicht, was? Bitte.
Ja, super. Oder brauchst du dafür Millionen?
Nein, ich brauche nur Liebe zum Glück.
Ah, erzähl uns doch mal, was für eine Beziehung du zu diesem Film hast. Welchen Film haben wir denn geguckt? Entschuldigung.
Naja, hallo Janine, das hast du schon gesagt, stimmt. Ja.
Und welche Beziehung hast du dazu?
Ich muss sagen, sie hat seit der zweiten Sichtung stark gelitten.
Wie war sie vor der zweiten Sichtung?
Es war hauptsächlich eine von Nostalgie geprägte Beziehung. Mir war klar, dass der Film nicht gut sein würde, aber ich hatte einfach...
Wann hast du denn das erste Mal gesehen?
Das genaue Alter kann ich jetzt nicht sagen, aber es gab so, das muss so Vorpubertät gewesen sein, eine Zeit, da habe ich auch schon alleine Fernseh gucken dürfen, nachmittags manchmal, und dann habe ich mir, ich glaube, das war hauptsächlich irgendwie Samstag oder Sonntagnachmittag, irgendwelche Schwarz-Weiß-Filme auf der ARD angeschaut. So, und in meiner Erinnerung habe ich einfach sämtliche Filme von Marika Röck und Johannes Heesters gesehen.
Und der ist dir besonders hängen geblieben.
Und der ist mir besonders hängen geblieben, eigentlich gar nicht mal so sehr der Film, sondern das Titellied.
Ja.
Und ich hatte eigentlich immer gedacht, läge daran, dass das Lied so toll ist oder der Film irgendwie mich so positiv beeinflusst hätte oder beeindruckt. Aber nein, jetzt nach der zweiten Sichtung ist mir klar, dieses Lied wird einfach von Anfang bis Ende ständig wiederholt. In Variationen. Ja,
ja. Ich glaube, also dieser deutsche Nazi-Film oder halt, ja, Ufa-Film, sage ich jetzt mal.
Es ist kein Nazi-Film.
Ufa-Film. Ne? Ufa-Film, also von der Ufa, aber während dem Nationalsozialismus.
Aber es ist kein Nazi-Thema.
Ja, da kommen wir noch drauf. Mhm. Da hatte ich auch so ein paar Vertreter, die ich als Kind, also und zwar war meine Oma, deswegen steht da Heinz Rühmann mit R, ein großer Heinz Rühmann-Fan. Und mit meiner Oma zusammen habe ich so ziemlich jeden Film geguckt. Sei es die drei von der Tankstelle, die Feuerzangenbowle. Es gibt noch so einen anderen Film, der ist exakt wie die Feuerzangenbowle, nur nicht die, also das ist so schon... unter den Nazis haben sie so Remakes gemacht, weil das ist genau der gleiche Film, nur es ist nicht die Feuerzangenbowle. Ich habe leider den Titel vergessen, aber das hat mich immer
kommt
sehr
verwirrt. Kommt auch die Dampfmaschine vor.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich jede Szene haben, aber es ist halt so wirklich die gleiche Handlung einfach. Quacks, der Bruchpilot. Und dann, der ist sogar, glaube ich, echt gut. Das Bahnhofskino hat dann noch eine Folge drüber gemacht und die haben den auch nochmal gedrückt. Das ist auch schon ein Nachkriegsfilm und zwar Es geschah am helllichten Tag, wo er so einen Polizisten spielt, der einem Kindermörder auf der Spur ist und dann selbst so ins moralisch Fragwürdige abgleitet, indem er halt ein Kind als Lockvogel einsetzt. So, und das ist
kennst du auch diese Pater Brown? Oder Braun? Ah, ja,
natürlich, alle.
Sind die auch aus der frühen Zeit?
Das weiß ich nicht, von wann die sind. Ich weiß nur, dass da der schöne Spruch hübsch hässlich habt ihr ja, genau. Hier das herkommt. Ja, ja. Also wie gesagt, meine Oma fand den super, Heinz Rühmann. Und ich habe halt mit ihr, glaube ich, jeden Film geguckt. Und das ist aber so absolut das gleiche Kaliber von Filmen wie hier diese Hallo Janine oder allgemein Marika Röck und Johannes Hesters-Filme.
Ja, wobei die beiden ja immer Singen- und Tanzfilme gemacht haben.
Ja, aber der hat ja auch oft gesungen und getanzt. Die drei von der Tankstelle kommen wir auch gleich noch zu. Ist auch ein Tanzfilm und weiß nicht was noch, aber der ist auch so viel am Singen. Der Hauptmann von Köpenick ist nämlich auch gesungen. Ich weiß es nicht.
Was mit dem Hauptmann von Köpenick?
Er ist auch mit Heinz Rühmann und ich glaube, der wird auch gesungen, aber ich bin mir nicht sicher.
Gesungen? Nicht?
Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich den auch gesehen habe, weil ich müsste echt mal mir die Filmografie von Heinz Rühmann angucken. Ich glaube, da könnte ich mal eine Letterbox-Liste noch um einige Filme erweitern. Aber wir sind bei Hallo Janine. Ich verlese die Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 1939. Regie führte Karl Böse.
Der heißt bestimmt Bose.
Wahrscheinlich. Das ist das Dehnungs-E, Karl Böse dann.
Filmografie.
Ja, willst du noch jeden Tippfehler von mir? Du kannst ja mal hier Shownotes machen. Naja, jedenfalls, der gute Mann fing 1917 an mit dem Film Farmer Borchardt. Seinen renommiertesten Film machte er dann schon gleich 1920, nämlich zusammen mit Paul Wegener, den Film Der Golem und wie er in die Welt kam, der als einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Expressionismus gilt und auch ein Welterfolg wurde. Interessant ist auch, dass im Gegensatz zu Karl Böse oder Bose, Paul Wegener ein erklärter Nazi-Gegner wurde. Oder auch wenn er nie ins Exil gegangen ist. Aber in diesem Film haben sie sich noch zusammengerauft. Dass es hier Karl Böse nicht so fern hatte mit den Nazis, merkte man schon 1921 bei seinem Film Die schwarze Schmach. Das war nämlich ein rassistischer, antifranzösischer Propagandafilm. Relevant ist aus seinem Werk noch der Film aus dem Jahr 1929, Die Kinder der Straße, / Razzia heißt der wohl, und zwar ist es sowohl ein zumindest latent sozialkritischer Film. Und dann macht er sich einen Namen zu Beginn der 30er Jahre, noch vor die Nazis an die Macht kamen. Ja, es ist ja immer so ein problematischer Begriff, weil sie wurden ja gewählt. Nämlich machte er da Militärkomödien, die politisch rechtslastig waren. Zwar drei Stück gleich aus dem Jahr 1931, Keine Feier ohne Meier, Kasernenzauber und Dienst ist Dienst. Und ja, arrangierte sich dann auch entsprechend gut mit den Nazis, wobei er unter ihnen keine Propagandafilme drehte, sondern sich auf ja halt so das typische Unterhaltungskino der UFA konzentrierte. Und da sind seine berühmtesten Filme aus dem Jahr 1938, 5 Millionen suchen einen Erben und eben aus 1939, Hallo Janine. Und nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er seine Karriere ohne Unterbrechung quasi fort. 1948 mit Beate, 56 Meine Tante, Deine Tante und 57 sein letzter Film Vater macht Karriere. Und das Fazit zu Karl Boses Werk und ist auch quasi so das Motto des Abends, ist, dass er so inhaltlich keine Propagandafilme drehte unter den Nazis, sondern völlig unpolitische Inhalte, die aber durchaus propagandistisch eingesetzt wurden, nämlich besonders nach Beginn des Zweiten Weltkriegs dienten diese Filme zur guten Laune und sollten halt von der vom Kriegsalltag ablenken und die Sorgen des Publikums dadurch reduzieren. Wichtig in der Besetzung von Hallo Janine sind die von Paula schon erwähnten Marika Röck, die Janine spielt, und Johannes Heesters, der Graf René de Batier spielt. Und beim Genre handelt es sich um einen Revue-Film. Paula, die Handlung in 5 Sätzen, die willst du uns doch bestimmt jetzt erzählen.
Yay, aber gerne doch. Marika Röck ist ein Revue-Girl
in Janine.
Janine Pomme. Mhm. Im bekannten Pariser Etablissement Moulin Bleu.
Ich muss die ganze Zeit lachen, jedes Mal, wenn der Titel kam.
Ja, also sie ist sehr gut und das sieht auch jeder, nur leider bekommt sie nie die Hauptrollen, weil die werden immer von Yvette besetzt, die eine Beziehung zum Intendanten, glaube ich, diese oder der Besitzer, ja, das so. Moulin Bleu hat.
Wie nennt sie ihn immer? Pupu?
Coco.
Coco.
Coco. Natürlich.
Ich spreche ja kein Französisch.
Ja, sicher. Das ist ja auch die Janine und der René. Ne? So, und jetzt eine lustige Verwechslungskomödie ist das ja irgendwie auch, ne?
Ja.
Dieser Graf René de Batier kommt nach Paris, um sich zu amüsieren.
Ja.
Oui. Aber denkt, es wäre alles noch viel amüsanter, wenn er inkognito in Paris wäre.
Ja.
Ist er irgendwie besser Mädels aufreißen? Nee, keine Ahnung. Der ist auch aus geschäftlichen Gründen da, weil er nämlich sich eingekauft hat in einen Verlag.
Musikverlag.
Genau. Er hat sich eingekauft in einen Musikverlag. Der Verleger ist übrigens irgendwie so ein neureicher Fritze. Okay, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Er hat sich eingekauft in einen Musikverlag und soll da irgendwie seinen ersten Besuch abstatten. An seinem ersten Abend in Paris trifft er den mittellosen und erfolglosen Komponisten, dessen Namen ich jetzt leider tatsächlich vergessen habe. Nennen wir ihn Ulf. Ah nee, es muss ein französischer Name sein. Pierre. Pierre heißt er, genau. Und die werden halt irgendwie durch den Alkohol werden die Buddies. Und René hat die grandiose Idee, seine Rolle mit Pierre zu tauschen. Das heißt, Pierre soll am folgenden Tag als René bei dem Verlag einmarschieren, während René als Pierre in die Wohnung von Pierre einzieht und sich da irgendwie prächtig amüsieren kann. Der Pierre geht auch auf diesen Deal ein, weil er dadurch die Möglichkeit im Musikverlag hat, seine Komposition irgendwie besonders gut einzubringen. Ja. Wie kommt jetzt die Janine da rein?
Na, die Janine, die taucht auf dieser Party auf, weil ihre Kollegin was mit dem René hatte.
Genau, die Kollegin Charlotte, die hat in der Zeitung gelesen, dass René nach Paris kommt in den Verlag Pompier oder so. Oder Pompidou. Und ist deswegen ganz traurig. Und die flotte Janine sagt, hör mal, das ist ja total gemein. Der René hat dich sitzen lassen. Den werde ich jetzt mal so richtig fertig machen. Ja, ich mach, dass der sich in mich verliebt und dann serviere ich ihn voll kalt ab. Und um diesen Zweck erfüllen zu können, lädt sie sich selbst bei dem Verleger ein zu einem gesellschaftlichen Abend, ja, zu einer Abendgesellschaft, so, und bezeichnet sich da als Marquise.
Ich glaube, das können wir ein bisschen abkürzen. Das ist voll kompliziert. Einfach nur, sie schlittert in diese Verwechslungsgeschichte rein und verliebt sich in René, von dem sie ja denkt, es ist der Pierre.
Genau, und von dem bekommt sie auch die Hauptrolle in dem der Revue. Mhm. Ich brauche keine Millionen.
Genau, dann fliegt natürlich alles auf und Charlotte ist sauer auf sie und sie ist sauer auf René und da René ihr die Rolle besorgt hat, aber es eigentlich ja Pierres Aufgabe gewesen wäre und der sich irgendwie verquatscht hatte zwischendurch, bekommt dann doch nicht Janine die Hauptrolle, sondern
Yvette.
Genau, und dann kommt es zum großen Abend und dann macht da Janine irgendwie ein bisschen Terror und will nicht von der Bühne gehen, weil das ja ihre Revue ist. Und ja, der Vorhang öffnet sich nicht und dann fängt René an zu skandieren. Hallo Janine! Und das ganze Publikum stimmt ein.
Genau, da haben die nämlich diesen Flashmob. Den hat er organisiert, der René.
Stimmt, er hatte Leute im Publikum platziert, die quasi irgendwas unternehmen sollten, damit Janine die Rolle kriegt. Ja, und jedenfalls rufen die das so lange, bis halt da der Regisseur oder Intendant oder was auch immer er ist, einlenkt und dann Janine die große Revue tanzen lässt, die wir dann eine gefühlte Stunde uns ansehen müssen,
bevor
der Film zu Ende ist mit damit, dass Janine und René am Ende knutschen.
Du solltest immer die Handlung in 5 Sätzen.
Nee, wieso? Du hast das super gemacht.
Ich bin doch total ins Detail eingestiegen.
Übernommen.
Wenn du mich nicht unterbrochen hättest, dann wären wir jetzt immer noch bei der Frage, spielt sie jetzt die Marquise oder sich selbst? Oder?
Na, war alles super. Es war so super, dass du uns doch auch mal anfangen kannst, ein bisschen was über Marika Röck zu erzählen.
Ja, aber sicher. Ja. Marika ist nämlich ein Künstlername.
Ach ja.
Ja. Eigentlich heißt sie nämlich Marie-Caroline. Marie-Caroline.
Ach, danke.
Und war, oder lebt die womöglich noch?
Nee, die ist gestorben irgendwann Anfang der Nullerjahre.
Ja. Sie war Tochter des ungarischen. Das ist ja schwierig, weil sie ist ja immer noch so. Wie auch immer. Also sie ist als Tochter des ungarndeutschen Architekten und Bauunternehmer Eduard Röck und seiner Ehefrau Maria Caroline, Charlotte, in Kairo geboren und wuchs in Budapest auf.
1924 zog ihre Familie dann nach Paris. Marika hatte schon in Budapest Tanzunterricht genommen und jetzt in Paris setzte ihre Tanzausbildung fort und trat schließlich der Ballettgruppe Hoffmann Girls bei und unter anderem auch im Moulin Rouge auf, nicht im Moulin Bleu.
Das bekannte Moulin Bleu. Ja, nachdem sie also durch diese Auftritte auch international erfolgreich wurde, als Revue-Tänzerin, drehte sie dann 1930 sogar einen Film. Und zwar ihren ersten Film.
Ja.
In England.
Menschenskind.
Mhm. 4 Jahre später, nämlich 1934, nahm die UFA Röck dann unter Vertrag.
Die UFA baute Röck und Johannes Heesters zum Traumpaar auf mit Filmen wie Der Bettelstudent, Gasparone und eben Hallo Janine. Mhm. Und zwar wollten sie damit den ja auch in Deutschland populären amerikanischen Filmstars etwas entgegensetzen.
Naja, und alle Filme, die sie dann gemacht hat, wurden Marieke Röck auf den Leib geschneidert. Und sie waren auch irgendwie immer gleich, ja. Sie war zuerst das verkannte Talent, das sich gegen alle möglichen Widrigkeiten durchsetzen muss und dann am Ende in einem großen Finale auf der Bühne einen Triumph feiert. Der Höhepunkt vieler ihrer Filme waren eben genau diese groß inszenierten Tanzszenen.
Ja, und neben der Filmkarriere feierte sie dann auch noch große Erfolge als Schlagersängerin. Zum Beispiel eben aus diesem Film der Titel Ich brauche keine Million war neben vielen anderen ein Hit, den sie gesungen hat, der sich vielfach verkaufte damals.
Ja, und die Nationalsozialisten haben trotz ihrer Ideologie ironischerweise gerne Ausländer zu ihren Stars gemacht. Und ja, darunter waren eben Röck und Heesters.
Also Röck war Ungarin, Heesters genau. Holländer.
Und dann kam noch Sarah Leander dazu.
Die war Schwedin.
Und die sollten also Exotik ins deutsche Kino bringen. Ja, und deshalb wurde zum Beispiel die Frau Röck halt auf ihre Herkunft auch ziemlich reduziert häufig. Sie spielte in vielen sogenannten Pushta-Filmen das fröhliche ungarische Mädchen. Ja. Und sie hat auch mitgemacht. Sie setzte ihr Image strategisch ein und sprach auch immer absichtlich mit breitem Akzent. Ja, also das haben wir da jetzt bei Hallo Janine auch gehört. Ja. Ja. Und ja, dann was halt noch besonders geschmacklos dabei ist, dass die Marieke Röck nicht zuletzt für ihre Zigeunermusik, ja, das in Anführungsstrichen von mir jetzt hier gesagt, bekannt wurde, während er zur gleichen Zeit die Roma und Sinti von den Nazis ins KZ oder in KZs gesteckt wurden.
Und ihren Status im Nationalsozialismus verdeutlicht ein Zitat des Filmkuriers aus dem Jahr 1939, der da schreibt, etwas hat sie dabei der amerikanischen Konkurrenz voraus, den burschikosen Schalk im Nacken, den sprudelnden Charme und nicht zu vergessen Paprika im Blut.
Ja, also Marieke Röck und die eben erwähnte Sarah Leander waren die größten weiblichen Stars der UFA im nationalsozialistischen Deutschland. Marieke selbst hielt sich immer angeblich für eine unpolitische Frau, auch über das Kriegsende hinaus, dass sie das nationalsozialistische System entscheidend unterstützte, scheint sie nie realisiert zu haben, denn Äußerungen dahingehend gab es ihrerseits nie.
Ja, allerdings arrangierte sie sich ziemlich gut mit den Nazis und sie, zum Beispiel duzte sie den Reichsfilmintendanten und SS-Führer Hans Hinkel und sie hegte auch Sympathien für Adolf Hitler, da gibt es irgendwie überlieferte Briefe, die sie ihm schrieb, wo sie ihm sagte, wie toll sie ihn findet. Allerdings muss man ja auf der anderen Seite zugutehalten, dass sie außer dem Film Wunschkonzert von 1940 wohl keine anderen Propagandafilme drehte, sondern sonst nur so Unterhaltungsschinken.
Nachdem der jüdische Filmproduzent und Regisseur Alfred Zeisler mit seiner Ehefrau Lien Dyers ins Ausland geflüchtet war, erwarb Marieke Röck dessen von den Nazis beschlagnahmte Villa in Potsdam-Babelsberg. Das ist ja schon mal der eine üble Punkt dabei. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie sich geweigert, die Villa wieder abzugeben. Hat sogar einen Anwalt eingeschaltet und mit dem zusammen hat sie verhindert, dass die Villa der Jewish Claims Conference zugesprochen wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie dann auch von den Alliierten zeitweilig mit einem Auftrittsverbot in Deutschland und Österreich belegt. Aber zu dieser Zeit war ihr dann nur möglich, Unterhaltungsabende für die amerikanischen Truppen zu veranstalten. Aber 1947 wurde dann dieses Auftrittsverbot schon wieder aufgehoben durch die österreichische, durch das Ehrengericht der österreichischen Schauspielvereinigung wurde sie da rehabilitiert.
Nach 1948 hat sie dann wieder auf das bewährte Uferkonzept gesetzt und Revuefilme gedreht, weitere. Zum Beispiel die Xardas-Fürstin und Bühne frei für Marika. Natürlich zusammen mit Johannes Heesters, ja. Aber so erfolgreich wie im Nationalsozialismus ist sie dann nicht mehr gewesen.
Ja. Und wo du gerade über das bewährte Uferkonzept sprichst, lass uns doch mal ein bisschen über die Ufer sprechen. Ihr merkt, heute wird das sehr filmhistorisch hier. Mhm. Es gibt halt einfach keine, jedenfalls habe ich es nicht geschafft, irgendwelche Produktionsfakten.
Keine Fun Facts.
Zu Hallo Janine zu recherchieren, sondern eher so den historischen Kontext liefern wir. Die UFA. UFA steht für Universum Film AG und die UFA wurde 1917 in Berlin gegründet. Bereits vor 1930 ließ der Vorstand der UFA deutsch-nationales Gedankengut propagieren, allerdings hauptsächlich in der von der UFA produzierten Wochenschau, meine Güte. Und auch in Form von aufgezeichneten Reden aus dem rechten Spektrum und Militärparaden, die in ihre Kinos gezeigt wurden. Es war ja damals diese berühmte Zweiteilung, dass die UFA sowohl eine Produktionsfirma war, als auch eine Kinokette besaß. Ich habe das schon mal hier erzählt. Als wir nach Aachen gezogen sind, gab es am Kaiserplatz noch den Uferpalast, der dann aber kurz darauf geschlossen wurde und dann war da immer so ein Gemüsehändler drin. Mhm. Ja, genau. Aber im Gegensatz zu diesen eben Wochenschau und diesen, ich sag mal, Dokumentarinhalten, die eben stark schon von Nazi-Gedankengut geprägt waren, waren vor der Wahl der Nazis, der Machtergreifung, wenn man so will, eben die Spielfilme noch politisch unabhängig und die Regisseure konnten machen, was sie wollten.
Und nach der Machtergreifung der Nazis war die UFA mit ihren Produktionsstätten, ihrer Technik und ihrem Bekanntheitsgrad ein begehrtes Propaganda-Instrument. Mhm. Die Verzahnung von Unternehmen und Regierung war von Anfang an eng. Der Vorstandsvorsitzende der UFA, nämlich Alfred Hugenberg, wurde schon 1933 Reichswirtschaftsminister.
Und auch in der Personalpolitik zeigte dann die UFA vorauseilenden Gehorsam, indem sie bereits im März zahlreiche jüdische Mitarbeiter entließ, obwohl dann erst im Sommer 1933 von der Reichsfilmkammer wurde die Reichsfilmkammer gegründet. Das war ja damals der berühmte Trick, auch die Anwaltskammer, wo dann halt eben in diesen Kammern keine Juden zugelassen waren und dadurch wurden sie halt automatisch arbeitslos. Aber wie gesagt, die UFA war vorher schon da.
1937 dann ließ Goebbels das Studio verstaatlichen. Mhm. Und die Unterhaltungsfilme sollten fortan vom Alltag ablenken und beiläufig nationalsozialistische Wertvorstellungen vermitteln. Und dann, als der Krieg angefangen hat, wurde diese Unterhaltung noch gezielter funktionalisiert. Es gibt auch so ein Zitat von Goebbels von Anfang 1942, da sagte er: Gute Laune ist kriegswichtig.
Und jetzt als abschließender Produktionsfakt, sagen wir mal, widmen wir uns nochmal dem Revue-Film, der nämlich ein spezielles Phänomen des nationalsozialistischen Deutschland ist und eben von der UFA mitgeprägt wurde. Und zwar muss man ja bedenken, dass der Tonfilm erst 1927 erfunden worden war. Und der erste Tonfilm, nämlich auch gleich ein Musical war, nämlich der amerikanische Film The Jazz Singer von eben 1927. Und der Revue-Film war dann quasi so die deutsche Antwort, jedenfalls die nationalsozialistische Antwort auf das amerikanische Musical. Denn auch der Revuefilm hatte ja schon einen Vorgänger.
Genau, da ging auch nämlich aus der Tonfilmoperette hervor. Das war ein Genre, das dem Musical jedoch irgendwie näher verwandt war und mit der Weimarer Republik zugrunde ging. Als Goebbels 1933 zum Minister für Volksaufklärung und Propaganda wurde, hat er die Filmoperette zwar nicht verboten, weil sie dem Publikum, also beim Publikum halt sehr angesagt war, aber sie wurde halt dem Nazi-Zeitgeist angepasst.
Und diese Anpassung bestand darin, dass eben daraus dieser Revue-Film wurde, wo nicht mehr einfach so gesungen und getanzt werden durfte, wann man Lust hatte, sondern das Ganze wurde eben inszenatorisch in strikte Regeln gepackt. So drehen sich eben diese Revue-Filme um die Proben und die Aufführung von Revuen und haben irgendwie nichts mit dem entbehrungsreichen Alltag des der deutschen Bevölkerung zu tun, sondern sind halt so ein Gegenentwurf, so man soll die Zeit vergessen, so, aber ja, der entscheidende Punkt ist eben, dass das Singen und Tanzen in geregelte Bahnen gelenkt wurde. Nämlich gutes Beispiel ist der von mir eben schon erwähnte, Operette, Filmoperette, die drei von der Tankstelle, und die zeigt halt eben noch so ganz gut den Kontrast, weil die, wie gesagt, viel näher am Musical ist und da fangen dann halt Gerichtsvollzieher, Tankstellenwärter und Fabrikdirektoren einfach an zu tanzen und zu singen, und das war halt etwas, was den Nazis voll zuwider war, und entsprechend durften ab sofort nur noch Leute tanzen und singen in den Filmen, die das auch von Berufswegen machen, nämlich Sänger, Tänzer und jetzt hier Komponisten und Musikverleger, sowas, die dürfen singen, aber nicht mehr irgendwelche Leute aus dem Volk.
Ja, also stilbildend waren dabei die Broadway-Musicals aus Hollywood, zum Beispiel der Film Broadway Melody of 1936, das kenne ich nicht, ja, der in Deutschland mit großem Erfolg gezeigt worden war. Aber gerade, ne, das hast du ja gerade schon gesagt, eigentlich die kunstvolle Verflechtung von Handlung und Tanz, Dialog und Gesang, die im US-amerikanischen Musical als Qualitätskriterium galt, wurde von den Nazis als seelenloses Primat des Rhythmus geschmäht. Ja. Im Deutschen Reich hatten sich die Musiknummern der Handlung unterzuordnen und wurden mittels Bühne, Vorhang und Orchestergraben in ihre Schranken gewiesen.
Ja. Zack. Und dazu passt eben auch dieses dieses Aufbauen von Marika Röck und Johannes Heesters. Und zwar muss man da wissen, dass es eben auch in dieser Tonfilmoperette der Weimarer Republik schon ein Traumpaar gegeben hat, nämlich Lillian Harvey und Willy Fritsch. Und
Willy Fritsch sagt mir auch irgendwas.
Ja, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Aber jedenfalls waren eben denen haftete eben dieses freiheitliche, anarchische oder so an, dass die Nazis gar nicht leiden konnten, und deswegen wurden die möglichst schnell ersetzt durch Marika Röck und Johannes Heesters, die anständige Tanzmusik machten.
Die ersten gemeinsamen Filme von Marika Röck und Johannes Heesters, nämlich Der Bettelstudent von 1936 und Gasparone von 1937, waren Adaptionen nach Karl Millöcker und griffen die Tradition der Wiener Operette des 19. Jahrhunderts auf, die der nationalsozialistischen Vision eines musikalischen Lustspiels, ja, am ehesten entsprach.
Und wir enden diesen filmhistorischen Block der Feststellung, dass eben mit den Nazis 1945 auch das Genre des Revuefilms nahezu vollständig verschwand. Paula sagt es vorhin schon mal, es gab so einige Versuche auch von Marika Röck in den 50ern nochmal an die Erfolge anzuknüpfen und solche Revuefilme zu drehen, auch mit Hilfe von Regisseuren, die das schon unter den Nazis gemacht haben, die aber nicht wirklich erfolgreich waren, und in Sachen Musikfilm wurde in Deutschland, besonders halt in der westdeutschen BRD dann der Revuefilm vom Schlagerfilm abgelöst. Da waren dann Peter Alexander und Heinche angesagt und nicht mehr Marika Röck und Johannes Heesters. Das. Die landeten dann eher so auf Bühnen und tingelten durch die Städte und haben da weiter live vor Live-Publikum ihre Erfolge gefeiert. Ja, kommen wir zur Analyse des Films.
Ja.
Wenn Paula einen großen, einen tiefen Schluck aus ihrem Glas.
Also.
Kannst du denn viel aus dem Film herausholen?
Nee, eigentlich wirklich nicht. Also das, ich denke, dass das Ziel von Goebbels her da erreicht wurde. Das halt, es ist einfach nur Unterhaltung und so, also so locker, leicht, ein bisschen lustig und ein bisschen schön, so wie Schlagsahne quasi, ja.
Ich möchte da latent widersprechen.
Ach was.
Und zwar möchte ich mit dir und den geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörern eine imaginäre Kurve in die Luft zeichnen, die mein Interesse an diesem Film veranschaulicht.
Mhm. Schaubildlicht.
Ich habe wirklich, als du sagtest, oh, lass uns diesen Film gucken, und ich habe so irgendwie so zwei Sätze im Internet gelesen, um was es sich handelt, habe ich so auf dem minus 10 Punkt angefangen, wenn wir jetzt mal unsere 100er-Skala sehen. So, oh nee, ein Tanzfilm der Nazis. Dann habe ich so gelesen, so, ah ja, das ist ja, das ist wahrscheinlich kein guter Film, aber ist ja zumindest thematisch ein spannendes Thema, hatten wir hier noch nicht, da kann man bestimmt drüber reden. Ich wäre so in den 30er-Bereich vorgegangen. Dann habe ich den Film gesehen und der Anfang, der hat mich dann durchaus positiv überrascht. Und zwar fand ich es ganz, also so, ziemlich am Anfang gibt es dann gleich so einen Matchcut, so wo irgendwie die Frau von Pierre schlägt die Tür zu und im gleichen Moment zerdeppert René, also der Matchcut ist dann auf einen Teller, den René zerdeppert hat. Und direkt im Anschluss daran gibt es dann so ein, oder bald eben, diese, also die finde ich auch beste Szene des Films, wie Pierre und René Ich brauche keine Millionen komponieren in dieser Bar.
Das ist die beste Szene, im Ernst.
Das fand ich gut, wie die da stehen am Klavier und sich dann zusammen den Text ausdenken. Das
war doch voll zusammengerafft, als ob dieser René da so ganz plötzlich diese Eingebungen hätte.
Ja, aber ich fand es eigentlich ganz, ganz spritzig. So, fandst du was Besseres als das? Fangen wir mal so. Zirp, zirp. Ja, die beste Szene. Also, lass mich auf meiner virtuellen Skala, bin ich jetzt so im 60er-Bereich. Also noch nicht irgendwie in Höhen der Filmkunst. Aber ich bin zumindest so über der 50 im positiven Bereich gelandet, wo ich dachte, ach so, das ist jetzt eine schöne Szene, die gefällt mir, die ist gut inszeniert. Vor allen Dingen endete sie dann auch, wo sie dann auf die Idee kommen, ja, sie brauchen keine Millionen, aber irgendwas brauchen sie ja, und zwar dich oder so geht's ja dann.
Was brauchen wir denn dann noch? Was brauchen wir denn? Die Liebe.
Genau, und dann kommt der Mädchen. Assoziative Schnitt, nämlich wir sehen ein Porträt von Marika Röck.
Ach so, das fandst du jetzt quasi handwerklich dann auch die beste
Szene. Aber ich fand auch davor schon die schön inszeniert. Also wie die da am Klavier stehen und sich das denken und wie die dann auch immer betrunkener werden und so. Das war auf jeden Fall das, was mich an dem ganzen Film am meisten gefesselt hat. So. Das war einfach die beste Szene. Und aber genau, endet dann eben auf diesem assoziativen Schnitt, wo ich dachte so, okay, da ist schon jemand, der Ahnung hat vom Filme machen. Und ich habe es eben schon gemacht, dann kommt dieses Schnipsen von Marika Röck und Marika Röck nimmt immer mehr Raum in diesem Film an und es wird immer irgendwie belangloser und jetzt noch nicht so wirklich schlecht, aber halt auch nicht gut. Das heißt, meine Kurve ist wieder so leicht am Sinken, wir finden so im 50er-Bereich. Dann kommt eben diese Verwechslungs- und Liebesgeschichte und ich denke so, oh Mann, nee, das ist so ein Klischee und das war es garantiert auch schon 1939 so ein Klischee und die Kurve sinkt weiter Und dann am Ende kommt diese Revue und wir haben wirklich so eine Viertelstunde nur singen und tanzen und es ist.
Das so, ist doch ganz schön, wie sie tanzt.
Naja, sie tanzen ist nicht gut. Und es ist absolut, und es ist so langweilig und die Flasche ist leer. Und es ist so schlecht und es, also mein Interesse sackte da wieder abrupt nach unten und ich habe wirklich nur noch gehofft, dass es aufhört. Ja.
Also mir war auch ziemlich schnell sehr langweilig, muss ich auch mal sagen. Das sieht immer echt genervt, aber
hör mal auf zu essen. Wir sind hier am Podcast.
Man muss so einen Podcast,
wenn man was im Mund hat.
Mm. Es gibt immerhin zwei.
Nein, das Podcast, wenn man was im Mund hat.
Es gibt zwei witzige Zitate aus dem Film. Ne? Oh. Marika Röck stellt irgendwie ein Musical vor oder eine Idee vor und dann sagt sie: Stellen Sie sich mir als jungen Mann vor. Nicht so leicht, was?
Das ist schön.
Ja, das war gut. Und ich glaube, der Intendant war es, der sagt irgendwann, also wenn ich jetzt die Wahrheit sagen müsste, dann müsste ich ja lügen.
Das ist schön, das habe ich sogar gedacht, ob ich das mal twittern sollte, weil.
Das wäre ja geklaut jetzt.
Also. Ich weiß, aber es ist ja nicht, dass ich alles. Also. Ja manchmal denke ich mir, natürlich nur aus, aber nicht immer.
Das war witzig. Du fandst Johannes Heesters auch noch scheiße. Ne?
Johannes Heesters war voll der Creep. Also es wurde halt noch so unterstützt, dass er so Lidschatten hatte, dass sie ihn irgendwie noch irgendwie unheimlich wirken ließ. Wie so ein
Vampir, ne?
Aber der hat halt immer super gekünstelt, breit gegrinst und hat halt irgendwie auch alle Frauen immer so total aufdringlich angebaggert und war also ich kann nicht, du meintest ja auch noch, okay, also das ist jetzt rein äußerlich, dass er halt einfach attraktiv ist.
Das habe ich auch gesagt, bevor wir den Film angeschaut haben.
Aber ich fand den unsympathisch, ich konnte nicht verstehen, warum man den irgendwie, also der wurde ja offensichtlich da aufgebaut, eben als Traummann. Mhm. Wie der da in dem ganzen Film aufgetreten ist, fand ich den nur irgendwie als aufdringlich und wenn der mich anbaggern würde, dann würde ich immer mal sowas von das Weite suchen.
Ja, das ist halt deshalb der Traummann, weil es halt ein reicher Typ ist. Also der ist ja adlig. Das heißt, er kommt aus gutem Hause.
Ja,
hat
ja,
viel
aber
Geld.
Das sind ja alles äußerliche.
Gleichzeitig unterstützt er aber die armen Leute. Ja, er freundet sich mit diesem komischen Komponisten an und will den Horus rausbringen und dann hat er eben was mit diesem einfachen Revue-Girl und hilft ihr auch zur Karriere, so. Deshalb ist es der tolle Typ. Und weil er halt schon auch noch gut aussieht. Also, dass der diese eine Szene, in der er betrunken mit Pierre nach Hause kommt und die er dann irgendwie so diese merkwürdige Radiosendung anhören, wo so eine Gymnastikanleitung läuft und das ganze Haus hört es irgendwie an.
Das war, genau. Das
und dann siehst du die beiden von hinten, wie sie da halt irgendwie so tanzen und Johannes Heesters ist halt irgendwie einmal einen halben Meter größer als der andere und hat halt, weiß nicht, der sieht halt einfach besser aus. Ist ein eleganterer Typ.
Ja, so, ist ja muskulöser und so und das kann ich schon nachvollziehen, aber ich fand halt einfach sein Schauspiel ziemlich creepy und einfach total unsympathisch.
Ja, der geht halt voll ran, ja.
fand ich auch
abschreckend, aber keine Ahnung, was das irgendwie war. Also es gab irgendwie so mehrere Szenen, wo sie halt, das war ja nicht nur René, auch der Pierre, Marika Röck unterhält sich mit dem Mann und schon will der sie küssen, so, ja. Und wahrscheinlich soll sie sich dadurch auch irgendwie, soll sie sich ja dadurch geschmeichelt fühlen und fühlt sie sich auch, aber das ist so eine ganz merkwürdiges Frauen- und Männerbild irgendwie.
Ja. Wobei, da können wir gleich drüber reden, so, dafür, also das hatten wir auch eben auch schon so, das so, oder haben wir das erwähnt, dass die Frauen hatten ja eigentlich so, ach nein, die Nazis hatten ja eigentlich so die
Frau. Hast du die Frauen mit Nazis gleichgesetzt?
Sorry. Nein, ich habe einfach das Subjekt mit dem Objekt des Satzes verwechselt.
Alle Frauen und zwar, sind Nazis.
Nein, die Nazis hatten ein Frauenbild, wollte ich sagen, wonach ja die Frau quasi das Heimchen am Herd ist, das möglichst viele Kinder gebären soll. Mhm. Quasi, schaut euch irgendwie das AfD-Parteiprogramm an, dann seht ihr, wie die Nazis die Frauen sahen. Und da ist es ja auch schon erstaunlich, eben diesen Charakter von Marieke Rück zu sehen, die so genau das Gegenteil ist. Sondern die ist ja durchaus eine starke Frau, die weiß, was sie will und jederzeit Herr oder Frau der Lage ist.
Und wenn nicht gerade die andere Frau, diese Intrigante, sie übervorteilt. Ne?
Ja, natürlich, aber insgesamt in dem ganzen Film sind schon die Frauen auch quasi Akteure. Das fand ich schon
beeindruckend. Bis auf Bubul.
Wer ist denn Bubul?
Bubul war Tänzerin, bis sich das Bein gebrochen hat. Dann hat sie einen Mann gefunden und der hat gesagt, das ist ja jetzt auch gut, dass du nicht mehr auf der Bühne stehst.
Womit, das soll auch so bleiben. Merkt ihr das? Da reden wir gleich noch drüber. Aber ich wollte einfach nur, dass ich das halt durchaus bemerkenswert fand, dass eben hier wir starke Frauen haben und sich die halt auch Marieke Rück zum Beispiel besonders ist dann diese Party-Szene da erwähnenswert, wo sie sich halt einfach nichts gefallen lässt, sondern halt jederzeit die Fäden in der Hand hält und sich da als Markise ausgibt und halt einfach das Sagen hat. So, das fand ich schon beeindruckend, besonders halt, wenn man bedenkt, was die Nazis tatsächlich für ein Frauenbild hatten und dass halt diese Unterhaltungskino von dem abwich. Mhm. Und da kommen wir jetzt nämlich zur zweiten ganz spannenden Frage, ob denn da Nazi-Propaganda in diesem Film steckt. Und diese was, Bubul? Mhm. Ich glaube, das ist so, sie hatten so zwei, drei kleine Szenen, wo sie es so reingebracht haben, wo halt zum Beispiel, das war ganz am Anfang, dass sie dann sagte so, ach guck mal, wie toll die tanzen und ihr Mann sitzt neben ihr und sagt so, du hast damit aufgehört und das ist auch gut so. Sie halt nochmal quasi sagt so, ja, ist ja schön und gut, dass wir hier Tänzerinnen haben, aber das ist nicht die Art und Weise, wie man sich geben soll.
Ja, also das ist jetzt aber tatsächlich so, dass ich auch, nachdem ich hier jetzt dann erfahren habe, was für ein Film, welche Leute diesen Film gemacht haben, habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, ist da irgendwie Nazi-Ideologie drin oder nicht und das heißt, ich wollte was finden, ich habe aber tatsächlich nichts gefunden. Das ist das Einzige, was ich noch hatte, aber das ist auch irgendwie so ein Holzweg, dass dieser Musikverleger, so das ist ja so ein Proll, ja, also die Haushälterin sagt das ja auch schon, dass sie irgendwie so, was sagt sie da? Ihr Wort fällt mir nicht ein. Ja, das scheinen halt irgendwie so Neureiche zu sein, die sich irgendwie nicht auskennen mit den edlen Sitten des Adels, aber da gerne halt mitspielen, deswegen diese Gesellschaft veranstalten, aber sich halt kontinuierlich daneben benehmen.
Inwiefern ist das jetzt Nazi-Propaganda? Weil das ist ja eher so der Vorwurf, die Konservativen den Nazis gemacht haben.
Ja, das ist, weiß ich ja nicht, das ist das Einzige, was mir daran aufgefallen ist, dass da so ein bisschen Kritik an Neureichen reinspielt, so. Ja, aber.
Nee, ich dachte, also neben dieser Bubu-Szene da, was halt ja schon, weil das hatte einfach nie wieder eine Rolle gespielt, nur halt, dass man eben diese Revue gesehen hat und dann diesen Blick ins Publikum und dann sagt der Mann der Frau, das ist richtig und gut so, dass du damit aufgehört hast, weil das ziemt sich nicht. Und noch so ein kleiner Moment war die von dir schon angesprochene Szene, wo morgens eben diese Gymnastikmusik im Radio läuft und die beiden besoffenen Junggesellen nach Hause kommen und dazu tanzen. Und da kriegen wir halt komplett auch wieder ohne Kontext eine Familie dazwischen geschnitten, die...
Ach, das ist eine Familie?
Ja, es
sind so viele Kinder.
Genau, ein Vater, der dann seine Frau und ihre Kinder antanzen lässt, die eben quasi so das Kontrastprogramm liefern zu den beiden besoffenen Junggesellen und uns zeigen, wie diese morgendliche musikalische Gymnastik wirklich auszuführen ist.
Ja, aber darüber macht sich der Film ja auch lustig über diese Leute, ne?
Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, es ist eher so ambivalent. Dass man halt so Das Doch, Ganze ist ja schon so ein heiteres Thema, aber es ist ja nicht so, dass dann, wenn du auf die Besoffenen, die nach Hause kommen, schneidest, dass die dann in irgendeiner Form denen überlegen sind, sondern über die wird's ja genauso lustig gemacht. Weißt du? Es ist, auf mich hat es tatsächlich eher so gewirkt, weil das eben auch wieder so rausgelöst war. Eben vor diesem Kontext, was wir eben auch sagten, dass du musst halt irgendwie bei den Nazis irgendeine Begründung liefern, warum die jetzt da tanzen, so, weil wir haben ja jetzt mal ausnahmsweise nicht den Orchestergraben und als Argument kriegen wir halt so, ja, morgens läuft halt die Musik im Radio, um die Morgengymnastik zu machen und die beiden Besoffenen kommen gerade in dem Moment nach Hause. Das wird halt einfach so als Erklärargument da eingeführt. So, und er macht da nicht eine großartige Propaganda draus, dass es sich so verhalten soll, sondern benutzt es halt wirklich nur so wird's. Das ist der Grund dafür, glaube ich. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Gut. Ich möchte noch einen letzten inhaltlichen Punkt voranbringen, nämlich die Nazis hatten absolut überhaupt keinen Sinn für Mode. Alle waren schrecklich angezogen in diesem Film. Die Männer hatten alle viel zu große, sackartige Anzüge an und die Frauen, also besonders die Frauen auf der Bühne, trugen immer kurze, windelartige Hosen und dann halt auch so kurze Oberteile und das sah einfach alles kacke aus. Es gab so einmal die Frau von Pierre, als sie da auf so einer Modenschau war und dann erfuhr, dass Pierre Geld bekommen hatte, da hatte sie mal was Schickes an, was auch irgendwie so französisch ein bisschen aussah. Aber sonst, ich glaube, niemand sonst in dem ganzen Film hatte jemals was Schickes an. Die sahen alle kacke angezogen aus. Damals. Gut, dass wir die los sind. Nicht nur wegen der
Ich denke, das war eher das Kleinste.
Ich habe noch irgendwie zwei Fakten zur Rezeption. Nämlich, interessanterweise, war der Film unter den Nationalsozialisten mit einer Zensur belegt und war für Jugendliche nicht, also erst ab 18 freigegeben. Das hatte neben den super kurzen Bekleidungsstücken der Damen noch einen zweiten Grund wahrscheinlich, der dir auch besonders aufgefallen ist.
Ja, in Renés Hotel-Apartment hängt ein Bild, also glaube ich eine Zeichnung von einer von dem Oberteil einer nackten Frau.
Oh.
Inklusive Kopf.
Eine barbusige Frau hängt da. Einfach an der Wand.
Total merkwürdig, ja.
So. Aber dann sagtest du ja auch schon, während der Sichtung das wahrscheinlich so zeigen soll, dass er so ein Lebemann ist. Mhm. Ja. Und dann noch irgendwie besonders fies ist, nach Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 erging die Anweisung, dass Hallo Janine mit polnischen Untertiteln auszustatten sei, um auf der Leinwand zu zeigen, wie harmlos fröhlich die Besatzer von Polen doch jetzt sind. Nun gut, Paula, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wie viele Punkte bekommt von dir Hallo Janine?
20.
Das ist hart.
Nö, gar nicht.
Das ist schlechter als 300.
Ja, aber 300
ist wenigstens sogar schlechter, glaube ich, als hier.
Ästhetisch wertvollen Vorspann.
Abspann.
Abspann.
Lobt.
Sorry.
Wie war hier der Film von das Debütwerk von Almodovar? Wie ist der noch gleich? Peppi, Lucy, Bomb und der Rest der Bande.
Der war wenigstens noch witzig.
Okay. Nee, ich gebe ihm 45 Punkte. Ich fand, also wie gesagt, so den Anfang fand ich schon ganz gut und dann am Ende wurde er ziemlich unsäglich. Aber ja, ich glaube.
Na, es hat auch verletzte Eitelkeit da drin bei mir.
Das kann ich gut verstehen. Wir, also ihr hört jetzt viel von mir. Paula werde ich auch das eine oder andere Mal rekrutieren, wenn der Horrorfilm nicht zu horrormäßig ist. Und wir werden so lauter Kurzfolgen im Oktober bringen. Und das Ganze wird dann in der Krönung von Alien enden. Und nach Alien, denke ich, werden wir uns dann mit Jackie Brown als nächstes auseinandersetzen.
Mhm. Jawohl.
Bis dahin, macht's gut.
Bis dann.
Man hört sich.